Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 10. Juni. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. In der heutigen Bibellese starten wir mit Richter und hören Kapitel 7 und 8. Die weiteren Textstellen sage ich dann jeweils an. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Die richtigen Kämpfer. Am frühen Morgen brach Jerubbaal, also Gideon, mit seinem ganzen Heer auf. Ihr Lager errichteten sie bei der Harod-Quelle. Das Lager der Midianiter befand sich nördlich davon in der Ebene am Hügel More. Aber Jahwe sagte zu Gideon: Dein Heer ist zu groß. So kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Die Israeliten sollen sich nicht vor mir rühmen können und sagen: Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Lasst daher im ganzen Lager ausrufen, dass alle, die Angst haben, nach Hause gehen sollen. Da machten 22.000 Mann kehrt und nur 10.000 blieben zurück. Doch Jahwe sagte zu Gideon: Dein Heer ist immer noch zu groß. Führe die Männer ans Wasser hinunter, dort will ich sie für dich mustern. Ich werde dir sagen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Gideon führte die Leute ans Wasser. Dann sagte Jahwe: Alle, die das Wasser mit der Zunge aufschlürfen wie ein Hund, stell auf die eine Seite, und alle, die sich zum Trinken hinknien, auf die andere. 300 Männer schlürften das Wasser aus der hohlen Hand, die anderen knieten sich zum Trinken hin. Da sagte Jahwe zu Gideon: Durch die 300 Mann, die das Wasser geschlürft haben, will ich Israel retten und die Midianiter in deine Hand geben. Die anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Israeliten und behielt nur die 300 Mann bei sich. Diese übernahmen den Proviant und die Signalhörner von den anderen. Das geschah oberhalb der Ebene, in der sich das Lager der Midianiter befand. Noch eine Bestätigung. In der Nacht sagte Jahwe zu Gideon: Greif das Lager dort unten an, ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, schleich dich vorher mit deinem Burschen Pura hinunter und hör dir an, was sie miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Da schlich sich Gideon mit seinem Burschen bis an die bewaffneten Vorposten heran. Die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten waren wie Heuschrecken in die Talebene eingefallen. Ihre Kamele waren zahllos wie der Sand am Meeresstrand. Als Gideon sich angeschlichen hatte, erzählte gerade einer seinem Kameraden einen Traum. »Hör zu«, sagte er, »ich habe geträumt, dass ein Laib Gerstenbrot sich in unser Lager herunterwälzte und das Zelt umriss, sodass alles durcheinander flog und zu Boden stürzte.« Sein Kamerad erwiderte: »Das kann nur eins bedeuten: Das Schwert von Gideon ben Joasch aus Israel. Gott hat die Midianiter und das ganze Lager in seine Hand gegeben.« Als Gideon den Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief: »Steht auf! Jahwe hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben.« Gideons Sieg. Gideon teilte die 300 Mann in drei Gruppen auf. Jeder Kämpfer bekam ein Signalhorn, eine Fackel und einen leeren Krug, um die brennende Fackel zu verbergen. »Achtet genau auf das, was ich tue, wenn ich mit meinen Leuten an den Rand des feindlichen Lagers komme«, sagte Gideon, »und macht es uns genau nach. Und wenn ich dann ins Horn stoße, sollt auch ihr rings um das Lager das Horn blasen und rufen: Für Jahwe und Gideon.« Zu Beginn der mittleren Nachtwache erreichte Gideon mit seinen 100 Mann das Lager. Die Posten waren gerade abgelöst worden. Da stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge, die sie mitgebracht hatten. Alle drei Gruppen bliesen die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Dann packten sie mit der linken Hand die Fackel, Mit der rechten hielten sie die Hörner zum Blasen an den Mund und zwischendurch riefen sie »Schwert Jahwes und Gideons«. Dabei blieben sie um das Lager herum stehen. Da rannte das ganze feindliche Lager durcheinander. Alle schrien laut und flohen. Denn als die 300 Mann in die Hörner stießen, ließ Jahwe eine Panik im ganzen Heer erstehen. Jeder ging mit seinem Schwert auf den anderen los. So floh das ganze Heer auf Beth-Schitta zu, um nach Zereda zu entkommen und den Jordanübergang von Abel-Mehola bei Tabat zu erreichen. Nun wurden Israels Mannschaften aus den Stämmen Naphtali, Ascher und ganz Manasse aufgeboten, um die Midianiter zu verfolgen. Gideon hatte auch Boten im Bergland von Ephraim umhergeschickt und sagen lassen, »Kommt herab und stellt euch den Midianitern entgegen, besetzt die Wasserstellen bis nach Beth-Bara und die Übergänge des Jordan.« Die Männer von Ephraim waren der Aufforderung gefolgt und hatten die Wasserstellen und Jordanfurten abgeriegelt. Dabei konnten sie zwei midianitische Fürsten, Oreb und Seb, gefangen nehmen. Oreb töteten sie am Rabenfelsen und Seb an der Wolfskelter. Dann verfolgten sie die Midianiter. Die abgeschlagenen Köpfe der beiden Fürsten brachten sie zu Gideon auf die andere Jordanseite. Ein Stamm fühlt sich übergangen. Doch dabei machten die Männer des Stammes Ephraim Gideon heftige Vorwürfe. »Was hast du uns da angetan? Warum hast du uns nicht rufen lassen, als du zum Kampf gegen die Midianiter aufgebrochen bist?« Doch Gideon antwortete, »Was habe ich denn schon geleistet im Vergleich zu euch? Ist die Nachlese Ephraims nicht besser als die ganze Weinlese Abiesas? Euch hat Gott doch die Fürsten der Midianiter, Oreb und Seb, in die Hand gegeben. Das stellt alles in den Schatten, was ich getan habe.« Mit diesen Worten besänftigte er sie und sie gaben sich zufrieden. Der Feldzug im Ostjordanland. Als Gideon mit seinen 300 Männern erschöpft von der Verfolgung den Jordan überquert hatte, bat er die Bewohner von Sukkot, »Gebt meinen Leuten doch ein paar Brotlaibe, sie sind ganz erschöpft. Wir verfolgen die Midianiter-Könige Sebach und Zalumna.« Doch die Stadtobersten erwiderten, »Hast du Sebach und Zalumna denn schon in der Hand? Warum sollen wir deiner Truppe Brot geben?« Da sagte Gideon, »Das werdet ihr mir büßen. Wenn Jahwe die beiden Könige in meine Hand gegeben hat, werde ich euch mit Wüstendorn und Stechdistel zerdreschen.« Dann zog er nach Pnuel weiter und bat auch dort um Brot, doch er bekam die gleiche Antwort wie in Sukkot. »Wenn ich heil zurückkomme, reiße ich eure Burg nieder«, drohte Gideon. Sebach und Zalumna hatten mit ihren Truppen etwa 15.000 Mann in Karkor Halt gemacht. Das war alles, was von dem ganzen Heerlager der östlichen Nomaden übrig geblieben war. 120.000 Kämpfer waren gefallen. Gideon folgte ihnen auf der Beduinenstraße, die östlich von Nobach und Jokboha verläuft, und griff das feindliche Heer, das sich in Sicherheit wähnte, völlig unerwartet an. Das ganze Lager geriet in Panik und die beiden Könige Sebach und Zalumna flohen. Gideon verfolgte sie und nahm beide gefangen. Nach der Schlacht machte sich Gideon ben Joasch auf den Rückweg. Als er den Pass von Heres herabstieg, griff er einen jungen Burschen aus Sukkot auf. Er fragte ihn aus und ließ sich von ihm den Namen der führenden Männer und der Stadtoberen aufschreiben, insgesamt 77 Namen. Als er nach Sukkot kam, sagte er zu den Männern der Stadt, »Hier sind Sebach und Zalumna, mit denen ihr mich verspottet und gesagt habt, hast du Sebach und Zalumna denn schon in der Hand? Warum sollen wir deiner erschöpften Truppe Brot geben?« Dann ließ er die führenden Männer der Stadt ergreifen und zahlte es ihnen mit Wüstendorn und Stechdisteln heim. In Pnuel ließ er die Männer der Stadt erschlagen und die Burg niederreißen. Schließlich wandte er sich an Sebach und Zalumna. »Wie sahen die Männer aus, die ihr am Berg Tabor erschlagen habt?« »Sie waren wie du«, antworteten sie, »jeder sah aus wie ein Königssohn.« Da rief Gideon, Es waren meine eigenen Brüder. So wahr Jahwe lebt, hättet ihr sie am Leben gelassen, würde ich euch nicht umbringen. Er wandte sich an Jether, seinen ältesten Sohn. Töte sie. Doch Jether war noch jung und zögerte, sein Schwert zu ziehen. Er hatte Angst davor. Da sagten Sebach und Zalumna: Steh doch auf und tu es selbst. Hier braucht es den ganzen Mann. Da sprang Gideon auf und erschlug beide. Dann nahm er die Halbmonde an sich, die an den Hälsen ihrer Kamele hingen. Gideons Ephod. Die Israeliten sagten zu Gideon: Du sollst unser Herrscher sein, du, dein Sohn und dein Enkel, denn du hast uns von den Midianitern befreit. Doch Gideon erwiderte: Ich will nicht über euch herrschen, und auch mein Sohn soll es nicht. Jahwe soll euer König sein. Ich habe jedoch eine Bitte an euch: Gebt mir die geweihten Ringe, die ihr erbeutet habt. Die Midianiter hatten nämlich goldene Ringe getragen, weil sie Ismaeliten waren. Das tun wir gerne, sagten sie. Sie breiteten einen Umhang aus und jeder warf den Weihring von seiner Beute darauf. Das Gold, das auf diese Weise zusammenkam, wog etwa 19 Kilogramm. Dazu kamen noch die Halbmonde, Ohrgehänge und Purpurkleider, die die Midianiter-Könige getragen hatten, und der kostbare Halsschmuck der Kamele. Gideon ließ daraus ein Ephod machen und stellte es in seiner Heimatstadt Ophra auf. Ganz Israel kam dorthin und verehrte es. Das wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Gideons Tod. So wurden die Midianiter gezwungen, sich vor Israel zu beugen. Sie wagten nicht mehr, den Kopf hoch zu tragen. Solange Gideon lebte, hatte das Land Ruhe vor seinen Feinden, 40 Jahre lang. Und Gideon, Jerob, Baal, Ben Joasch kehrte nach Hause zurück. Von seinen vielen Frauen hatte er 70 Söhne. Eine seiner Nebenfrauen wohnte in Sichem. Sie bekam einen Sohn von ihm, den er Abimelech, mein Vater ist König, nannte. Gideon starb in hohem Alter und wurde in der Grabstätte seines Vaters Joasch in Ophra, der Stadt der Abieser-Sippe, beigesetzt. Bald nach Gideons Tod fingen die Israeliten wieder an, es mit den Baalen zu treiben, und machten sich den Baal Berit zum Gott. Sie vergaßen Jahwe, ihren Gott, der sie aus der Gewalt aller ihrer Feinde ringsum gerettet hatte. Auch der Familie von Gideon, der auch Jerubbaal genannt wurde, erwiesen sie keinen Dank für all das Gute, was er an Israel getan hatte. Jesaja, Kapitel 34. Gottes Gericht am Beispiel Edoms. Kommt her, ihr Völker, und hört, ihr Völkerstämme, hört aufmerksam zu. Es höre die Erde und was auf ihr lebt, der Erdkreis und was ihm entsprost. Jahwe ist zornig auf die Völker, sein Grimm richtet sich gegen ihr Heer. Er hat sie alle unter den Bann gestellt und gibt sie zum Abschlachten frei. Die Erschlagenen wirft man hinaus, der Gestank ihrer Leichen steigt auf. Die Berge sind von ihrem Blut durchtränkt, selbst die Gestirne vergehen und der Himmel rollt sich ein wie ein Buch. Sein ganzes Heer verwelkt wie das Weinlaub und schrumpft wie vertrocknete Feigen. Am Himmel erscheint mein Schwert, auf Edom fährt es herab, auf das Volk, das im Gericht dem Bann verfallen ist. Das Schwert Jahwes ist voller Blut, es trieft vom Fett der Lämmer, vom Blut der Böcke und von ihrem Nierenfett. Denn ein Schlachtfest hält Jahwe in Bosra, ein großes Schlachten in Edoms Land. Auch Wildochsen stürzen mit ihnen hin, der junge und der starke Stier. Der Boden ist von Blut durchtränkt, die Erde trieft von ihrem Fett. Das ist der Vergeltungstag Jahwes, ein Jahr der Abrechnung für Zions Recht. Edoms Bäche verwandeln sich in Pech, zu Schwefel wird sein Staub. Das ganze Land wird brennender Teer. Tag und Nacht erlischt er nicht, ewig steigt sein Rauch empor. Für alle Zeiten verödet das Land, für immer und ewig zieht niemand hindurch. Dohle und Igel besetzen es, Eule und Rabe nisten darin. Hier ist die Messschnur öde gespannt und das Senkblei leere hängt herab. Kein Fürst ruft je wieder ein Königtum aus, seine Obersten sind alle dahin. In den Palästen wuchert Dornengesträuch, Nesseln und Disteln zwischen den Mauern. Schakale und Strauße bewohnen das Land, Wildkatzen und Hyänen treffen sich dort. Ein Dämon ruft hier dem anderen zu. Selbst das Nachtgespenst findet sich ein und ruht sich hier aus. Die Sprungnatter legt ihre Eier dort ab und brütet sie aus. Hier sammeln sich Geier in großer Schar. Forscht nach im Buch Jahwes und lest. Nicht eines von diesen Wesen wird vermisst, alle sind sie da. Denn so hat es Jahwe befohlen. Sein Geist hat sie alle zusammengebracht. Er selbst hat ihnen das Land vermessen, durchs Los ihr Stück ihnen zugeteilt. Für immer ist es ihr Besitz, für alle Zeiten wohnen sie dort. Lukas Kapitel 14, die Verse 15 bis 35. Da sagte einer von den anderen Gästen zu Jesus: Was für ein Glück muss es sein, im Reich Gottes zum Essen eingeladen zu werden? Ihm antwortete Jesus folgendermaßen: Ein Mann plante ein großes Festessen für den Abend und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Eingeladenen sagen: Kommt, es ist alles bereitet. Doch jetzt begann sich einer nach dem anderen zu entschuldigen. Der erste erklärte: Ich habe einen Acker gekauft, den ich mir unbedingt ansehen muss, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft, die ich gleich prüfen muss, bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte: Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Als der Diener zurückkam und das seinem Herrn berichtete, wurde dieser zornig. Er befahl ihm: Lauf schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald meldete der Diener: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist noch Platz für weitere Gäste. Da befahl ihm der Herr: Geh schnell auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das eine sage ich euch: Keiner von denen, die ich zuerst eingeladen hatte, wird an meinen Tisch kommen. Kosten der Nachfolge. Als Jesus weiterzog, begleiteten ihn viele Menschen. Er drehte sich zu ihnen um und sagte: Wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wenn jemand von euch ein hohes Haus bauen will, muss er sich doch vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt, kann aber nicht weiterbauen. Und alle, die das sehen, fangen an zu spotten. Das ist der, sagen sie, der ein hohes Haus bauen wollte und es nicht weitergebracht hat. Oder stellt euch einen König vor, der gegen einen anderen König Krieg führen muss. Wird er sich nicht vorher hinsetzen und überlegen, ob er mit 10.000 Mann stark genug ist, sich seinem Gegner zu stellen, der mit 20.000 Mann anrückt? Wenn nicht, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Gesandtschaft schicken und Friedensbedingungen aushandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht von allem Abschied nimmt, was er hat. Salz ist etwas Gutes, wenn es aber seinen Geschmack verliert, wie bekommt es dann seine Würze zurück? Es ist nicht einmal mehr als Dünger für den Acker tauglich. Man kann es nur noch wegschütten. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, hört ihr einfach morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Also dann macht's gut. Tschüss.